Er kennt den menschlichen Körper mit all seinen Bestandteilen und Baustellen besser als jeder andere, denn er ist der Leiter des Instituts für Anatomie und Zellbiologie an der Universität Heidelberg. Herzlich willkommen, Professor Thomas Kuhner.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Kuhner, wenn ich mit meinem überschaubaren Wikipedia-Wissen anfangen darf. Der menschliche Körper, habe ich jedenfalls gelesen, besteht aus 200 Knochen. Stimmt das A und B? Warum so viele?
Ja, das kommt ungefähr hin. Das sind, glaube ich, 222 plus minus. Warum gibt es so viele Knochen? Ja, sie müssen natürlich für den Körper gewisse Funktionszustände herbeiführen können, sprich Bewegungen ausführen können. Diese Arten der Bewegung sind natürlich auch phylogenetisch, also quasi in unserer Entwicklung eigentlich entstanden, ja, von irgendwelchen wurmähnlichen Kreaturen bis hin dann eben jetzt hier zum Menschen. Also wir haben quasi dieses Erbe in uns die Anzahl der Knochen hat sich letztlich durch die Evolution ergeben.
Das heißt, unser Skelett ist eigentlich viele Tausend oder Zehntausende Jahre alt?
Ja, vielleicht sogar noch älter. Ja.
Dann gibt es, habe ich auch gelesen, etwa 80 Organe. Warum so viele?
Gut, der menschliche Körper oder ganz allgemein auch Säugetierkörper zeichnen sich ja durch eine Arbeitsteilung aus. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr wie beim Einzeller eine Zelle, die alle Fähigkeiten erbringen muss, sondern wir haben eine Vielzahl von Zellen, also Trillionen von Zellen, die den menschlichen Körper ausmachen und die alle eben spezialisiert sind auf gewisse Aufgaben. Dadurch entstehen eben neue, wie soll man sagen, Freiräume zur Entwicklung von dem Organismus, wie zum Beispiel, dass sich natürlich erstmal auch ein Nervensystem entwickelt, das dann koordinierend wirkt zwischen den verschiedenen Organsystemen, die ja alle spezialisiert sind, ja, Herz, Blutpumpen, Leber, der ganze Metabolismus, Niere, Ausscheidung und so weiter, die ganzen Muskeln für die Bewegung. Aber dann entwickelt sich ein Nervensystem, das eben immer komplexer wird und dann eben noch Funktionseigenschaften entwickelt, die eben weit über das hinausgehen, was eigentlich ursprünglich vielleicht nötig war. Und damit entwickelt sich quasi die Freiheit, ja, dass ein Mensch eben selbstbewusst und eigenmotiviert dann auch Dinge machen kann. Ja. Und das geht eben nur mit dem entsprechend großen, komplexen Gehirn.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Konstruktion und diese Wechselwirkung, die dann innerhalb des Körpers passiert, die ist auch viele Jahrtausende alt. Und
absolut,
da hat sich letztlich auch nicht sehr viel verändert. Was sich möglicherweise doch verändert hat, ist angesichts unserer völlig veränderten Lebensumstände, was im Gehirn passiert?
Ich denke, so kann man schon sehen. Also die Entwicklung vom Gehirn ist besonders beim Menschen natürlich sehr, sehr weit fortgeschritten. Also da sind tatsächlich auch vergrößerte Strukturen und auch viel komplexere Strukturen entstanden, vor allem in der Hirnrinde, die sich also extrem ausgebreitet hat, also vergrößert hat. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Primaten oder auch zu unserem Lieblingsmodellsystem der Maus. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied.
In der Ausprägung. Die Hirnrinde vergrößert.
Ja, warum hat sich das Gehirn vergrößert? Ich denke, das war sicherlich eben auch durch die Lebensumstände getrieben. Also Evolution ist ja immer ein Faktor, der aus den Lebensumständen heraus auf den Organismus wirkt, dann sich entsprechend über genetische Veränderungen neue Möglichkeiten ergeben. Und da gibt es auch ganz interessante auch Entdeckungen, die es gar nicht so weit zurückreichen, wo man dann auch gesehen hat, was für Mechanismen, also was für Gene im Speziellen eben diese Explosion an Entwicklung im menschlichen Cortex im Wesentlichen, also in der Hirnrinde dann ermöglicht haben. Ja, und ich denke, dadurch hat sich, ich denke mal, als es der Mensch dann so vom Savannenleben vielleicht dann in komplexere Umgebungen wie in Wald oder sowas, dann Siedlungen, Niederlassen, Viehzucht und so weiter. Ich denke, damit hat der Mensch sich ja auch Freiräume geschaffen. Das Hirn hat sich weiterentwickelt und hat dann eben ja, neue Möglichkeiten entwickelt, wirklich auch die Eigenschaften hervorzubringen, die uns ja letztlich hier auszeichnen.
Ja. Also der Mensch hat 80 Organe, haben wir festgestellt. Da gibt es welche, die unverzichtbar sind. Das Gehirn, das Herz, die Lunge. Kann man ansonsten, Herr Kuhner, so eine Wertigkeitsskala aufmachen, bis hin möglicherweise zu dem Umstand, dass man auf das ein oder andere Organ, wenn es halt gar nicht anders geht, auch verzichten kann?
Ja, ich denke, so eine Wertigkeit kann man sicherlich auch aufstellen. Ich würde mal das Gehirn an erste Stelle setzen, weil ohne Gehirn einfach der Mensch nicht mehr existiert. Also so wie quasi das subjektive Erleben, die Persönlichkeit und all diese Eigenschaften, die uns auszeichnen, damit ja nicht vorhanden sind. Das heißt, um überhaupt Mensch sein zu können, muss natürlich das Gehirn funktionieren. Und ansonsten haben wir natürlich eine Reihe von essentiellen Organen, Sie haben es ja auch schon angesprochen. Es gibt sicherlich auch Organe, die entbehrlich sind. Also die Milz kann zum Beispiel entnommen werden, ohne dass es jetzt wirklich essentielle Konsequenzen hätte.
Und die Galle?
Gallenblase kann man entnehmen, weil die Galle auch quasi ad hoc produziert werden kann von der Leber und dann in den Dünndarm freigesetzt wird. Der Darm kann auch zum großen Teil, also zumindest kürzer gemacht werden, aber da gibt es eben auch kritische Längen, die da zu beachten wären. Ansonsten, klar, Gliedmaßen ist natürlich auch zum Überleben jetzt nicht unbedingt essentiell, wenn man die entsprechende Infrastruktur hat. Aber ansonsten, ja, ist es schon natürlich ein wichtiger Teil, dass eben das Zusammenspiel der Organe einfach gut funktioniert, weil nur dann eben die volle Leistungsfähigkeit des Menschen gegeben ist.
Wenn wir auf den Muskelapparat des Menschen kommen, warum braucht der Mensch 650 Muskeln?
Ja, auch da muss man sagen, das ist eben aus der Evolution heraus entstanden. Da ist einfach ein gewisses Bewegungsrepertoire entstanden, das eben aufgrund unserer Umgebungsbedingungen sich entwickelt hat. Ich denke, heute, wenn man es mal abwarten würde, wie jetzt die Evolution weiter voranschreitet mit unserem doch sehr viel weniger ausgeprägten Bewegungsmöglichkeiten oder auch Notwendigkeiten im Vergleich jetzt zum Sammler und Jäger, da würden sich sicherlich auch wieder Muskeln zurückbilden. Ja? Und ich denke, ja, man muss es aus der Perspektive sehen. Ja? Man braucht einfach eine Vielzahl viele Muskeln sind ja auch hier in der Hand. Ja? Da haben wir ja wirklich sehr, sehr viele auch kleine Muskeln. Und die Hand ist natürlich für den Menschen ein ganz elementares Werkzeug, um eben all die Dinge, die wir auf die Reihe bekommen, was ja andere Spezies nicht so unbedingt können, zu tun zu können. Und das ist hier in der Hand. Ja, da haben wir so unglaublich viele kleine Muskeln, die hier notwendig sind, um all diese sehr präzisen Bewegungen machen zu können.
Dann haben wir noch diese vielen und wunderschönen Blutgefäße. Die würde man sie aneinanderreihen, glaube ich, eine unvorstellbare Länge ergeben würden.
Ja, das ist immer eine Frage, auf welcher Skala man schaut. Also wenn man so die ganz kleinen Kapillaren noch mit dazu nimmt, dann ergibt sich da sicherlich eine sehr, sehr lange, wenn man es auf den ersten Blick dann vielleicht mal feststellt. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel da zusammenkommt, aber das ist sicherlich eine Zahl, die einem unglaublich erscheint. Ja, zum Beispiel die Oberfläche von der Lunge ist im Bereich von 70 bis 100 Quadratmeter, also so wie jetzt hier der Raum, in dem wir uns hier befinden.
Okay.
Und das sind immer solche Vorstellungen, die einem schwerfallen, dann umzusetzen, sich vorzustellen, ja, wie geht es jetzt daran?
Ja. Aber all das, worüber wir gerade gesprochen haben und was Sie jetzt im Einzelnen aufgedröselt haben, macht Sinn?
Ja, durchaus. Also, weil damit ja auch ein sehr guter Funktionszustand tatsächlich ja erreicht wird. Ja. Also es ist notwendig, dass so auf die Art und Weise zu lösen. Es gibt sicherlich auch vielleicht alternative Möglichkeiten, also rein theoretisch. Ja. Aber ich denke, der Mensch hat sich eben so aufgrund seiner Lebensumstände herausgebildet und kann sich auch noch verändern. Ja. Ja. Das ist halt eine Frage der Zeit.
Was Ihr Leben, was Ihre Herkunft angeht, haben wir eine Gemeinsamkeit. Wir kommen beide aus Heilbronn.
Okay.
Also Sie von Anbeginn an, bei mir war es so, ich bin erst mit 14 Jahren nach Heilbronn gekommen. Sie haben, glaube ich, die ersten 18, 19, 20 Jahre komplett in Heilbronn verbracht.
Mhm. Das ist richtig, ja, genau. Also ich bin im Zentrum von Heilbronn aufgewachsen, in der Nähe vom Fühlpark. Und sind dann im Alter von 7 sind wir dann nach Kirchhausen umgezogen.
Ja, haben in Heilbronn dann auch Abitur gemacht?
Genau, am Robert-Meyer-Gymnasium.
Am RMG.
Am RMG, genau.
Das war das klassische Kürzel.
Ja.
Damals und wahrscheinlich heute auch.
Ja.
Sind dann nach Heidelberg gegangen, haben dort Zivildienst gemacht?
Richtig, genau. Habe ich Zivildienst am Speyerer Hof Krankenhaus gemacht und habe da quasi als Krankenschwester sozusagen, Krankenpfleger gearbeitet.
Ja. Und haben dann quasi ein Doppelstudium in Heidelberg dann auch gemacht, Biologie und Medizin?
Nee, ich habe nur Medizin studiert. Also ich habe einzelne Kurse auch im Bereich Biologie belegt, aber ich habe nicht offiziell Biologie studiert.
Aber wie kam dann die Spezialisierung auf Zellbiologie zustande bei Ihnen?
Ja, Zellbiologie ist ja schon auch ein Teil der Medizin. Und Das kam letztendlich bei mir auch so, dass ich einfach von vornherein sehr an der Forschung interessiert war und viele auch Kurse und Laborpraktika im Forschungsbereich dann belegt habe. Und für mich war eigentlich schon von Anbeginn klar, dass das für mich die Hauptstoßrichtung sein wird, das Hauptinteresse eben in der Forschung liegt. Und habe mich dann entsprechend eben orientiert. Und ich meine, da ist vielleicht auch noch anzumerken, dass das Medizinstudium eben ein sehr, sehr flexibles Studium ist, mit dem man unglaublich viel anstellen kann. Also ich denke mal, das ist sicherlich einer von den Abschlüssen, wo man die meisten Möglichkeiten hat, dann sich später zu betätigen.
Was ist das Spannende an der Zellbiologie und welche Schwerpunkte die Zellbiologie betreffend haben Sie dann auch für sich gesetzt?
Also an der Zellbiologie ist es interessant, dass man damit eben sehr nah an den Mechanismen ist, also wie jetzt ein Körper funktioniert und wie letztlich auch Funktionszustände im Körper manipuliert werden und quasi auch therapiert werden können letztendlich. Für mich war hier im Vordergrund gestanden, eben die Zellbiologie des Nervensystems zu studieren. Und da geht es eben darum, wie Nervenzellen als Ganze funktionieren, also wie die Information quasi integrieren und wie eben Kommunikation zwischen Nervenzellen stattfindet, nämlich eben über diese sehr kleinen Schalterchen, also die Synapsen, die Nervenzellen miteinander verbinden. Und im Laufe der letzten 20, 25 Jahre hat sich ja, was jetzt Techniken angeht, mit denen Zellen und Gewebeverbände untersucht werden können, ja unglaublich viel getan. Das sind ja regelrechte Revolutionen, die da stattgefunden haben.
Zum Beispiel?
Also wir haben, initial kam natürlich die Klonierung, das war in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, wo dann im Endeffekt die Gene kloniert wurden. Da war ich ja auch bei einem sehr, sehr bekannten Wissenschaftler, dem Peter Seeburg, der viele dieser auch Rezeptoren und Kanäle, die für die Funktion von Nervenzellen wichtig sind, kloniert hat. Das war so die erste wirklich wichtige Entwicklung, dass man eben Zugang zu den Molekülen hatte. Also wir konnten dann zum Beispiel auch die Funktion von so einem Ionenkanal verändern und dann schauen, was das für eine Konsequenz hat in der Funktion der Nervenzelle oder auch des ganzen Organismus.
Ja, mit welcher praktischen Auswirkung auch für die Behandlung von Patienten?
Ja, dass man damit eben molekular verstehen kann, welche Strukturbedingungen schaffen was für eine Funktion.
Ja.
Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich eben auch hingehen und kann durch die Einführung von Mutationen dann Veränderungen herbeiführen. Und was es nochmal die Methoden angeht, also eine weitere Revolution ist dann sicherlich noch im Bereich der Optogenetik zu sehen. Das ist quasi ein ganz neues Gebiet, das sich so seit den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat, wo es eben möglich ist, dass man mit Licht Nervenzellen manipulieren kann und damit sogar im lebenden Tier zum Beispiel Zellen anschalten kann und dann schauen kann, was macht denn das jetzt auf das Verhalten für eine Auswirkung.
Und warum macht man das?
Weil man einfach verstehen möchte, was sind die grundlegenden Informationsverarbeitungsmechanismen, die durch Nervenzellen bereitgestellt werden. Und wenn ich die verstehen kann, dann kann ich natürlich auch einen Schritt weitergehen, versuchen, das im Kontext von einer Erkrankung zu verstehen.
Okay.
Und da versuchen wir natürlich schon auch, Verbindungen dann in Krankheitsbilder zu erhalten, die dann auch im Bereich der Psychiatrie zum Beispiel liegen. Also zum Beispiel Schizophrenie ist natürlich auch ein sehr schwierig greifbare Erkrankung.
Ja.
Und da kann man dann versuchen, entsprechende Modellsysteme zu generieren, die bestimmte Aspekte eben dieser sehr komplexen Erkrankung reproduzieren, also quasi modellieren können. Ja. Und dann können wir versuchen, zum Beispiel durch Veränderung von bestimmten Eigenschaften an diesen Synapsen zu schauen, ob bestimmte Veränderungen dann auftreten und können das dann wiederum in Verbindung setzen mit dem Menschen. Das ist natürlich ein langer Weg, das ist auch ein sehr komplexer Weg mit vielen Fallstricken, aber es ist durchaus eben eine Möglichkeit, da einfach Neues auch drüber zu lernen.
Das heißt, Herr Kuhner, was Sie machen, ist letztlich Grundlagenforschung.
Genau.
Sie versuchen rauszubekommen, wie etwas funktioniert. Und dann ist allerdings der Weg zu einer erfolgreichen Behandlung von Patienten immer noch ein sehr langer.
Der kann sehr lang sein, genau. So würde ich es formulieren. Also wir versuchen wirklich grundlegende Mechanismen zu verstehen. Ja. und dann natürlich auch Anwendungen zu schaffen. Da könnte ich vielleicht mal ein Beispiel noch nennen, wo die Anwendung jetzt tatsächlich relativ kurz war, ein kurzer Weg war, was ja erstaunlicherweise auch mal vorkommen kann. Und zwar hatten wir vor einigen Jahren entdeckt, dass solche Synapsen eben nicht nur zwischen Nervenzellen vorkommen, sondern sich eben auch ausbilden können zwischen Nervenzellen und Tumorzellen. Und im Speziellen haben wir das gefunden für Hirntumore, wo tatsächlich die Nervenzellen Synapsen auf diese Hirntumorzellen ausbilden. Und da haben wir dann weiterhin festgestellt, und da konnten wir zum Beispiel unser gesamtes Werkzeug, unseren Werkzeugkasten aus der Grundlagenforschung dann einsetzen, um zu zeigen, was für Eigenschaften haben diese Synapsen da. Und konnten da sehen, dass die genauso Signale produziert haben wie die ganz normalen Synapsen im Gehirn. Und wir konnten dann eben damit auch in Zusammenarbeit mit Professor Winkler und Professor Wick an der neurologischen Klinik, wo ja dann diese ganzen auch Tumormodelle vorhanden sind, natürlich auch der Bezug zum Patienten, dann zeigen, dass eben die Aktivität dieser Synapsen dazu führt, dass die Tumorzellen sich schneller teilen und dass sie schneller wandern können. Mhm. Und die Wanderung der Zellen ist natürlich bei der Infiltration des Gewebes ein ganz besonders wichtiger Aspekt.
Ja.
Und insbesondere bei dem Glioblastoma multiforme ist es so, dass es tatsächlich ein Kernkriterium ist, diese Erkrankung, dass es schon sehr frühzeitig migrierende Zellen gibt, die Satelliten bilden und die dann schwer zu sehen sind, die zu diagnostizieren sind. Und dann konnte man tatsächlich einen sehr kurzen Weg gehen von diesen Beobachtungen, dass quasi Synapsen die Tumorzellen antreiben, Richtung einer möglichen Therapie. Und zwar darin, dass wir gefunden haben, dass ein bestimmter Rezeptortyp da drin ist.
Okay.
Und den kann man blockieren mit einem Medikament, das tatsächlich schon als Antiepileptikum eingesetzt wird. Das heißt, es ist klinisch zugelassen.
Vorhanden war.
Ist insbesondere auch, und das ist eben der Zufall, eingesetzt bei der Behandlung von Epilepsie bei Glioblastom-Patienten.
Okay, also Glioblastom, die aggressivste und gefährlichste Form eines Hirntumors,
richtig,
was Sie gerade geschildert haben, auch in diesen ganzen Details, bedeutet im Ergebnis, dass die Behandlung von Glioblastomen jetzt besser geworden ist und möglicherweise erfolgreicher im Sinne, dass die Überlebensquote von Patienten damit sich verbessert. Kann man jetzt noch nicht so eindeutig und klar sagen?
Das kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich denke mal, aus den Tierversuchen heraus können wir schon sagen, dass es tatsächlich auch lebensverlängernd wirken kann, dass man eben diese Kommunikation zwischen Nervensystem und den Tumorzellen unterbricht. Und das kann man eben mit diesem Medikament tatsächlich tun. Also wenn man das zum Beispiel in Zellkulturen oder auch im Mausmodell appliziert, dann sieht man, dass der Tumor da sich langsamer ausbreitet. Ja.
Ja.
Und da laufen jetzt tatsächlich auch am Klinikum in Heidelberg, also bei Herrn Wick und Herrn Winkler, entsprechende Studien. Also das ist eine Studie, PairSearch, die jetzt angefangen hat und die jetzt demnächst auch die ersten Patienten rekrutieren wird.
Aha.
Und da muss man eben über große multizentrische Studien sehen, ob ein Effekt dann auch gefunden werden kann.
Also das wäre einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, da gesicherte Prognosen abzugeben. Da muss man einfach mal gucken. Wobei ich glaube, bei den Glioblastomen und bei den Operationen das Problem halt ist, dass es offenkundig wie so eine Art Pilzgeflecht ist und es schier unmöglich ist, laienhaft formuliert, diesen Tumor komplett rauszuholen.
Und man sieht auch gar nicht, wo der überall ist, weil diese Zellen schon sehr früh anfangen, an sehr entfernte Gegenden im Gehirn zu wandern und sich da niederzulassen. Das sind dann so kleine Satelliten, die dann irgendwann explodieren.
Okay. Sie selbst haben Ende der 90er Jahre promoviert. Sie haben sich dann Anfang der Nullerjahre habilitiert. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Sie wurden Professor quasi zeitgleich mit Ihrer Frau Rohini. Kommt aus Indien, Pharmazeutin. Jetzt, glaube ich, die ärztliche Direktorin der Pharmakologie, Uniklinik Heidelberg. Also eine doppelte Parallele, beruflich wie privat. Die Frage, wie gut funktioniert?
Funktioniert sehr gut, ja.
Ja.
Ich denke, das war schon eine Situation, die wir eigentlich nie erwartet hatten. dass wir innerhalb von einer Woche Rufe bekommen an der gleichen Universität. Ja, das ist ja auch an der medizinischen Fakultät Heidelberg noch nie passiert, ja, dass ein Ehepaar dort gleichzeitig als Professoren berufen waren. Und ja, es funktioniert durchaus sehr gut. Also wir haben auch sehr viele Kollaborationen, auch
zum
gemeinsame
Beispiel?
Publikationen. Ja, gerade ist auch im Bereich von Schmerz. Also da haben wir systematisch eben auch begonnen, meine Expertisen im bildgebenden Bereich, also Fluoreszenzmikroskopie, in vivo Mikroskopie, wo wir quasi auch in das Gehirn von Mäusen, lebenden Mäusen reinschauen können und gucken können, was die Nervenzellen da machen, haben wir doch einiges an neuen Erkenntnissen gewinnen können. Zum Beispiel hatten wir jetzt im letzten Jahr eine Arbeit publiziert, in der wir tatsächlich auch eine neue Art des Schmerzes dann darstellen konnten. Und zwar geht es darum, dass das eben bei einer Nervendurchtrennung auch wieder Nerven aussprossen können und die dann eine Reinnervation machen können. Und
was heißt das? Übersetzt?
Also wenn es zum Beispiel bei einer Nervendurchtrennung, die jetzt durch ein Trauma zum Beispiel passieren kann oder durch entsprechende doch Entzündungen und dergleichen, würden die einzelnen Nervenzellen wieder ihre Fortsätze aussenden und die, also das geht im peripheren Nervensystem, aber nicht so wirklich im zentralen, und dann gehen die interessanterweise an Blutgefäßwegen und an den alten Nervenwegen entlang und können dann eine Reinnervation machen. Also sie können quasi ein Territorium, also ein Hautareal zum Beispiel hier an den Fingern, welches dann nicht mehr innerviert ist, damit eben schmerzunempfindlich und auch tastunempfindlich geworden ist, wieder innervieren. Also das heißt, wieder hier reinziehen und diese Hautareale dann wieder quasi verbinden mit einer Wahrnehmung, die das Gehirn dann eben produzieren kann. Und da haben wir gesehen, dass diese neu eingesprossenen Nervenfasern, dass die dann an gewisse Endorgane drangegangen sind, die normalerweise für diese feine Tastunterscheidung.
Was heißt Endorgane?
Endorgane sind so kleine Spezialisierungen in der Haut, die sehr, sehr oft vorkommen und die zum Beispiel Kraft, also das ist wie so ein kleines Bällchen, kann man sich vorstellen, man drückt drauf, dann verformt sich das und dann kann diese Verformung letztlich von dem System wahrgenommen werden. Damit wird quasi eine leichte Berührung, ist dann nicht mehr Berührung, sondern Schmerz, weil es eben Schmerzfasern sind, die da dran gehen, was sie normalerweise nicht machen.
Also das Ganze ist, wie ich jetzt gerade gelernt habe, eine genauso hochkomplexe wie hochkomplizierte Geschichte mit dem Ergebnis, um nochmal auf die Kooperation mit Ihrer Frau zu kommen, mit dem Ergebnis, dass man schmerztherapeutisch den Patienten besser helfen kann als früher?
Das wird sich sicherlich längerfristig daraus ergeben, dass man jetzt eben weiß, Grundlage dieses Schmerzes ist eben diese Reinnervation von Endorganen, die normalerweise mit dem Schmerzsystem nichts zu tun haben.
Ja.
Und dann muss man von dort den nächsten Schritt gehen, überlegen, wie lässt sich sowas dann korrigieren.
Ja. Eins noch, um das abzuschließen zu den Schmerzpatienten, ist das Hauptproblem dieser sogenannte chronifizierte Schmerz, dass es extrem schwierig ist, wenn sich der schon mal ausgebildet hat, den auch wieder wegzukriegen?
Genau, so kann man das formulieren. Ja. Also die Chronifizierung des Schmerzes, das ist ja auch das Thema unseres Sonderforschungsbereichs, der von meiner Frau auch geleitet wird, die Mechanismen eben der Chronifizierung herauszufinden. Da ist noch in der Tat sehr viel unbekannt. Das sind auch Mechanismen, wo man vor Jahren noch eher im Bereich vom Rückenmark geschaut hat, aber heute ist es schon wirklich auch aufs Gehirn selbst fokussiert. Und eben diese Mechanismen zu finden, die zu einer Chronifizierung führen, das ist genau die große Herausforderung. Ja. Da haben wir jetzt auch eine neue Arbeit, die wir jetzt gerade einreichen zur Publikation, wo wir auch einen ganz erstaunlichen Befund gemacht haben, nämlich dass offensichtlich Nervenzellen in dem Bereich der Hirnrinde einfach absterben nach einer Nervendurchtrennung und dass eben dieses Absterben, das über Wochen hinweg passiert, mit der Wahrnehmung möglicherweise was zu tun hat.
Okay. Also, Sie haben dieses Institut, in dem Sie arbeiten. Ihre Frau hat das Institut, in dem wiederum Ihre Frau arbeitet. Es gibt diese bereits besprochene Kooperation. Sie haben jetzt ein paar Mal von Ihren Labormäusen erzählt. Das heißt, Sie machen Tierversuche, wissend, dass in unserer Gesellschaft der Widerstand gegen Tierversuche ganz enorm ist und es ja die verschiedensten Tierversuchsgegner gibt, die sich da auch entsprechend gesellschaftlich positionieren.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, zugegebenermaßen. Es ist sicherlich so, dass jetzt niemand gerne Tieren Schmerz zufügt oder die in sonst einer Art und Weise missbrauchen will. Deswegen ist es auch ein sehr stark reguliertes Gebiet. Also wir müssen ja quasi für jeden Tierversuch entsprechende Anträge erstmal stellen, die dann beim Regierungspräsidium begutachtet werden. Da gibt es auch nochmal eine extra Kommission von Experten, wo auch Tierschützer mit involviert sind, die dann eben die geplanten Arbeiten begutachten und sagen, gut, sowas kann gemacht werden, aber sowas kann nicht.
Ja, mit welchen Tieren dürfen Sie arbeiten, mit welchen nicht?
Also wir arbeiten mit Mäusen und Ratten. Und,
aber Tierversuche beispielsweise mit Affen
haben
geht
wir
nicht
jetzt,
mehr.
Das geht schon noch, ja. Es gibt in Deutschland durchaus noch Institute, an denen auch an Primaten gearbeitet wird. Also in Göttingen zum Beispiel das Primateninstitut, Primatenzentrum. Und auch andere. Und das ist durchaus wichtig, ja. Also es ist jetzt nicht eine Sache zu sagen, gut, das sind jetzt Primaten, da kann man es gar nicht ran. Mhm. Ich denke, es hängt davon ab, was wir lernen wollen und was wir für den Menschen letztlich dann an Verbesserungen erzielen möchte. Und es ist natürlich so, dass so ein Mausgehirn ist zwar jetzt genetisch gesehen, ist die Maus ja sehr ähnlich zum Menschen, aber das Gehirn ist natürlich schon sehr unterschiedlich entwickelt. Ja. Das heißt, die, also von Maus zum Mensch dann wiederum zu projizieren, ist schwierig, geht aber natürlich schon in einem relativ weitgehenden Ausmaß, aber muss dann wohl überlegt sein. Ja. Das heißt, manche Dinge, also manche Hirnareale gibt es nun mal in der Maus gar nicht so richtig, sondern da muss man dann eigentlich in ein Primatenhirn gehen. Ja.
Also wir haben jetzt natürlich mit den Tierversuchen ein Fass aufgemacht, das wir überhaupt nicht mehr geschlossen kriegen, auch in der Kürze der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Aber auch nochmal angesichts dieser Vorbehalte, auch der Proteste von Tierschützern, können Sie einigermaßen gewährleisten, dass diesen Tieren, jetzt laienhaft formuliert, kein Leid zugefügt wird?
Also alle Mitarbeiter werden da ja auch ganz spezifisch geschult. Da gibt es also zentrale Schulungen, die in Heidelberg auch angeboten werden direkt. Und wir haben da natürlich auch ein sehr direktes Auge drauf. Ja. Da ist jeder Schritt wird da wirklich mehrfach kontrolliert und überprüft. Die Haltungsbedingungen von den Tieren, würde ich mal sagen, sind hervorragend. Das ist schon fast ein 4-Sterne-Hotel. Und also mal als Vergleich, im Sommer sitzen wir bei 35 Grad in unseren Büros. Die Mäuse haben es wohl klimatisiert bei 55% Luftfeuchtigkeit. Also ich denke mal,
das
ist schon eine
artgerechte...
Ja, das ist richtig, ja. Aber es ist wir sind ja auch keine Mäuse, ja. Aber das ist schon eine artgerechte Haltung, die dort stattfindet, vor allem wenn man es auch mal vergleicht mit den ganzen Bedingungen, die jetzt im Bereich der Massentierhaltung vorliegen. Ich glaube, da reden wir von ganz anderen Größenordnungen. Da geht es unseren Tieren herausragend gut, würde ich mal sagen. Aber klar, wir sind uns natürlich alle der Problematik bewusst und wie gesagt, keiner fügt gerne dem Tier einen Schaden oder Leiden zu. Aber wir müssen halt auch ganz einfach sehen, um eben gewisse Erkenntnisse zu gewinnen und um neue Therapien zu entwickeln, ist das einfach unumgänglich. Ja. Es wird jetzt viel diskutiert über Tierversuchsersatzmethoden. Das ist auch richtig so. Ja. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, wo Dinge entwickelt werden können. Aber es ist eben nicht die ganze Story. Ja. Wir brauchen mehr als Zellkulturen, weil die eben so reduziert sind, dass wir davon nicht wirklich so weit kommen können, wie wir das eigentlich müssen. Ja.
Das war Ihr Schlusswort und Ihr Schlussplädoyer. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Ja, besten Dank.